Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute gibt es eine zweiteilige Folge. Das heißt, ihr hört heute den ersten Teil und nächste Woche, so ist zumindest Stand jetzt geplant, den zweiten Teil. Und es geht um Solo-Drumming. Und an erster Stelle begrüße ich mal den Micha Fromm. Den kennt ihr schon. Darum sage ich...
Hi Felix.
Bekanntermaßen, hallo Micha, da habt ihr ihn schon gehört. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut, Felix. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf mit dir und freue mich besonders auf diese Folge, weil es ja hier auch noch einen kleinen Überraschungsgast gibt, den du bestimmt gleich ankündigst.
Genau, und den werde ich genau jetzt ankündigen und ich freue mich auch riesig, dass das geklappt hat. Es ist für mich tatsächlich so ein kleiner Traum, der wieder mal hier im Podcast in Erfüllung geht. Einer meiner großen Vorbilder und Helden aus der, ja, ich würde schon fast sagen Anfangszeit des Schlagzeugs, der René Kremers ist hier. René, herzlich willkommen im Trommel Talk. Das ist wirklich toll, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
Danke, gern geschehen. Absolut.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, René. Ich muss das auch nochmal unterstreichen. Also ganz großes Idol immer schon gewesen und auch immer noch speziell im Hinblick auf Drum-Soli, muss ich betonen.
Ja, danke. Absolut.
Da gibt es bestimmt auch von Micha und von mir nachher Sachen zu erzählen, wie wir dich erlebt haben. Und ich bin, und ich glaube, der Micha genauso gespannt, dann im zweiten Teil, da werden wir nämlich zwei Soli von dir besprechen mit dir zusammen, zu erfahren, wie du an so Sachen herangehst. Aber jetzt in der ersten Folge oder in dem ersten Teil wollen wir so ein bisschen die Analyse machen, wie überhaupt Schlagzeug-Soli aufgeteilt sind, wie man die unterteilen kann, was es für verschiedene Formen gibt und so ein bisschen Grundlagen schaffen. Auch soll dabei so ein bisschen Thema sein, wie man da rangehen kann im Endeffekt. Und heute übernimmt der Micha so ein bisschen die Führung hier im Gespräch. Darum höre ich jetzt einfach auf zu quatschen, lehne mich ein bisschen zurück, nehme mir meinen Kaffee und sage viel Spaß.
Ja, vielen Dank für die Einleitung, Felix. Genau, ich werde hier mal so ein bisschen versuchen, durchs Gespräch zu führen, was aber natürlich unbedingt bedeutet, dass ihr beide jederzeit da reingrätschen sollt und eure Meinung kundtun sollt. Also das soll jetzt kein Vortrag von mir werden, sondern ich werde immer mal so einzelne Punkte anreißen und dann werden wir das besprechen und diskutieren. Grundsätzlich, genau, wenn es um das Thema Schlagzeug-Solo geht, ist das ja per Definition erstmal, bedeutet das ja nur, dass das Schlagzeug alleine spielt, dass die anderen Instrumente sich zurückhalten. Manchmal werden auch noch umrahmende Kicks gespielt, aber grundsätzlich spielt das Schlagzeug alleine. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Unterschied zu einem Saxophon- oder Gitarrensolo, wo ja die Band vielleicht anders spielt als vorher, aber weiterhin begleitet. So als Form der verschiedenen Drum-Solo-Arten, ich kann mal aufzählen, was mir da so einfällt. Also wie gerade schon gesagt, man kann in einem Song, also innerhalb des Songs solieren über Kicks, die die Band spielt oder so eine Call-and-Response-Geschichte mit der Band oder auch über eine komplette Form, was ja gerade im Jazzbereich häufig vorkommt. Es gibt für mich immer so per Definition so eine Art Groove-Solo, also wenn jemand im Prinzip aus einem Drum-Groove heraus über einen bestimmten Puls dann ein Solo entwickelt. Dann gibt es das völlig freie Solo oder so eine Art Solo-Komposition, die dann vielleicht auch sogar gar keinen Timing-Zusammenhang hat, sondern völlig frei sich darstellt und eher auch mit Sounds arbeitet. Dann habe ich auf meiner Liste noch das Solo über ein Ostinato. Das wird auch gerne gemacht, dass man zum Beispiel mit den Füßen ein durchgängiges Ostinato spielt. Da gibt es auch diese Left-Foot-Klave-Geschichten oder kann auch mit der rechten Hand sein, eine durchgängige Begleitung, über die dann mit den anderen Gliedmaßen quasi soliert wird. Und dann noch das, ich nenne es mal artistische Solo, was man auch oft sieht, wo es vielleicht eher um Sticktricks, Salto rückwärts am Schlagzeug, was es da alles so gibt, oder die Trommel mit dem Kopf spielen, wo solche Dinge im Vordergrund stehen und vielleicht eher die Performance mehr als die Musik sogar im Zweifelsfall. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass der Kontext immer eine sehr große Rolle spielt, ne? Also dass nicht nur der Kontext, sei es ein Song oder ein freies Solo ohne Begleitung, aber auch der Kontext des Publikums oder der Zuhörerschaft. Wenn man jetzt auf einem, so als krasses Beispiel, auf einem Karnevals-Gig ein Schlagzeug-Solo spielt, wird das wahrscheinlich oder macht es Sinn, das anders aufzubauen, als wenn man auf einem Drummer-Meeting ein Solo spielt, zum Beispiel, so mal ganz extrem gesagt. Habe ich da eurer Meinung nach noch was vergessen bei der Aufzählung oder was fällt euch dazu ein?
Da waren ja so viele Beispiele. Ich denke, du hast, und alles war korrekt, glaube ich. Also ich habe gedacht, oh, da habe ich noch viele Ende für die, viele neue Ideen für die Zukunft. Und ich habe natürlich auch immer meine Art von Solieren gefunden. Und klar, alles, was du sagst, stimmt. Und es gibt also viele Möglichkeiten. Das Ding ist wohl immer, wenn man ein Solo spielt, dann sieht man oft, dass Leute, das Drummer, weil die alleine spielen wahrscheinlich auch, aufgrund von der Nervosität, die Neigung haben, alles voll zu spielen mit Noten. Und dann ist oft das Problem, dass es keine Ruhepunkte gibt. Und wenn es keine Ruhepunkte gibt, gibt es eigentlich auch keine Hauptbestandteile. Dann ist es, alles ist ein Ding. Es ist einfach eine Orgie von Noten, die dann ein paar Minuten dauert und dann ist es zu Ende. Und das Problem, was die meisten Leute mit Solo spielen haben, ist, dass die die Ruhe nicht finden können. Die meisten Drummer spielen nie eine Pause. Oder, und ich sehe das eigentlich, also ich vergleiche das mit Sprache. Du willst was sagen. Und wenn du sprichst, hast du normalerweise auch Kommas und Punkte und Fragezeichen. Und die kann man eigentlich auch spielen. Und wenn man beim Solo-Spielen das Gefühl bekommt, dass man was erzählt, dann wird es auf einmal einfacher. Aber wenn du Stress hast, weil du alleine auf der Bühne bist und das Gefühl hast, jetzt muss ich was Besonderes tun, ja, dann kommen die Ideen nicht hoch.
Ganz genau. Ja, das sind schon ganz viele tolle Punkte und wir sind jetzt schon mittendrin, was ich super finde. Ich finde das mit der Sprache, finde ich auch immer eine ganz tolle Analogie und das benutze ich auch gern bei meinen Schülerinnen und Schülern. Einfach, dass man sich vorstellt, wenn man die ganze Zeit so spricht, immer in dem gleichen Abstand und ohne irgendeine Veränderung der Tonhöhe, dann wird's total langweilig und das ist das Gleiche beim Trommeln. Felix, wie schmeckt dein Kaffee?
Der Kaffee schmeckt super. Ich höre gespannt und gebannt zu.
Das freut mich. Also was René ja auch gerade schon gesagt hat oder was da auch, wo ich meinte, wir sind schon mitten im Thema, dass wenn die Pausen fehlen oder man so ein Dauerfeuer an Notenwerten spielt, das würde ich sogar noch ausweiten, auch auf Dynamik und vielleicht auch Instrumentierung und Sound, also das einfach Tension und Release, wie man es immer so schön nennt, also so eine Spannung erzeugen oder Kontraste erzeugen, ist halt eigentlich so der, finde ich, der Hauptpunkt, der es interessant macht. Und das kann viele Notenwerte, Pausen sein oder auch laut und leise oder auch verschiedene Klangspektren von den Frequenzen her, große Unterschiede. Das macht es dann immer spannend, würde ich denken.
Ja, ich denke auch, ein wichtiges Ding ist, dass was ich selber immer probiere, ist, wenn ich spiele, dass der Zuhörer eigentlich genau versteht, was ich mache. Und das ist ja natürlich in meinem Interesse, weil wenn jemand anders mich versteht, dann ist Rede von einer Story vielleicht, weil der kommt dann einfach mit in meine Erzählungen. Und wenn ich Chaos spiele, dann kann das sehr musikalisch sein, wenn die Idee ist, ich will jetzt Chaos kurz zeigen, aber wenn anderen es nicht verstehen, dass das der Absicht war, dann ist alles eigentlich verloren. Wichtig ist immer, dass man versteht, was ich mache. Also wenn ich zum Beispiel ein kleines Detail, manchmal sieht man Drummer oder sieht man eine Band spielen live und dann am Ende wird es langsamer, das Stück endet, wird langsamer und stoppt. Wenn man das gut macht, dann übertreibt man immer alles. Also wird es richtig langsam, bis man auch das Gefühl hat, und jetzt, hier ist Stopp. Viele machen das unruhig und dann wird es langsam, langsam Stopp. Und das funktioniert dann überhaupt nicht. Also man muss immer deutlich sein, unheimlich deutlich. Und Übertreibung ist dabei ein wichtiges Ding. Und ich habe selber Klassik studiert in der Vergangenheit auf der Musikhochschule. Und da habe ich gelernt, dass diese Atmosphären, dass man die unheimlich deutlich instellen muss. Und man muss davon ausgehen, dass der Zuhörer, der hat nicht das Idee, du hast das Idee. Das heißt, du musst etwas länger die Idee deutlich hinstellen, weil die Zuhörer nicht gleich verstehen, was du meinst. Du musst übertreiben. Also langsamer werden ist deutlich langsamer werden. Und schneller werden auch. Alle Details eigentlich. Ja. Lauter werden auch übrigens. Das ist auch so ein Ding.
Ja.
Dynamik. Viele Leute denken oft, dass die dynamisch spielen. Aber im Endeffekt ist der Unterschied zwischen leise und lauter nicht mal so ganz groß. Man muss richtig laut auch benutzen und richtig leise auch. Und, ja.
Genau, ich wollte vielleicht zwei Sachen dazu. Super, was du schon alles jetzt auch so mit eingebracht hast, René. Zwei Sachen noch dazu, vielleicht auch zu dem Aufteilung von Soli generell. Finde ich ganz wichtig, dass man die Perspektive vielleicht auch so ein bisschen wegnimmt von dem, was wir als Schlagzeuger und Schlagzeuger oft in den Fokus nehmen. Das, was du gerade auch sagtest, René, dieses etwas darstellen, technisch spielen, versuchen irgendwie innerhalb dieser Form zu bleiben. Es gibt natürlich auch Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die da versuchen auszubrechen. Ich hatte hier ein Interview mit Limpe Fuchs zum Beispiel, einer Legende der neuen Musik und der Schlagwerkspiels. Und die hat so ein Gegensatz aufgemacht zwischen lyrischen Spielen und Prosaspielen. Und was sie damit meinte, ist, dass lyrische Spielen ist so das, was wir Schlagzeuger immer machen, quasi wie ein Gedicht in klarer rhythmischer Form das zu machen. Und Prosa ist wirklich eine Geschichte zu erzählen, frei von irgendwelchen Strukturen, die gegeben sind durch eine Pulseinheit oder durch ein Beat. Und da versuchen sich wirklich auszudrücken. Und das ist auch eine Herausforderung und das kann auch eine Sache sein, die mache ich auch manchmal gerne mit Schülern, die noch nicht technisch so gut spielen können, dass ich sage, denen eine Aufgabe gebe, wie versuch mal irgendein Gefühl auszudrücken am Schlagzeug. Man merkt, wie schwer das ist. Die große Meisterschaft ist dann für mich genau das, was du sagst, René, das dann diese Geschichte zu erzählen und das auch wieder in diese Form reinzubringen. Also quasi ein Gedicht zu erzählen in einer Form wie eine Geschichte. Das ist dann so diese Meisterschaft. Und was ich ganz wichtig fand an dem, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, das vergisst man so häufig, ist wirklich der Punkt, dass man natürlich als Musiker selber das, was man spielt, das ist einem bekannt. Und man denkt, man kann das so präsentieren und jeder versteht das. Und man neigt auch dadurch dazu, dass man immer mehr machen will und immer wildere Sachen, kompliziertere Sachen. Und dass man nicht vergisst, dass der Zuhörer erstmal erfassen muss, was da überhaupt passiert, um auch überhaupt zu verstehen, was dann darüber hinausgeht. Und das finde ich super, René. Das ist ein total super Hinweis.
Ja, danke.
Geht mir genauso. Also auch dieser Punkt mit der Übertreibung, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, wie du schon gerade sagtest, Felix. Und man kennt das ja von sich selber, dieses Tool, dass man sich möglichst oft aufnimmt, einfach auch wenn man soliert und so, dass man das einfach sich hinterher nochmal anhört und dann auch oft merkt, das, was man, also ging mir jedenfalls in der Anfangszeit ganz viel so, das, was ich eigentlich meinte beim Spielen, höre ich gar nicht, wenn ich's höre, ne? Weil man dann eben, wenn man es spielt, weiß man ja, was man ausdrücken will, aber der das hört, hat es vielleicht nicht verstanden, weil es nicht genug übertrieben war oder dargestellt war.
Ja.
Aber ein anderer sehr wichtiger Punkt von René war auch noch den eben einfach, dass es erstmal überhaupt eine Grundidee geben muss. Also es muss irgendeine Idee geben für dieses Solo, ein Konzept.
Ja, absolut. Und oft ist der Grundidee, hat auch damit zu tun, dass du willst ja, dass eine Idee, die du spielst, dass deine Zuhörer die verstehen und mitfühlen und mithören.
Genau.
Dann ist es auch wichtig, dass du erstmal mehrmals wiederholst, was du spielst. Und das ist, was viele Drummer nicht machen. Die spielen jeden Tag andere Noten. Und dann haben all die Takte wenig miteinander zu tun. Was ich sehr oft mache, ist ein kleines Ding. Ja, das könnte sein, zum Beispiel so ein Beat. Die meisten Drummer haben die Neigung, um gleich nach einem Takt schon ein Fill-In da reinzuspielen. Das habe ich früher auch gemacht, logisch. Aber jetzt verstehe ich, dass die Zuhörer auch gerne selber ihre Fill-In-Ideen in ihrer Fantasie benutzen. Das heißt, wenn ich spiele, jeder kann da seine eigenen Fill-Ins dazu hören. Die brauche ich nicht zu spielen, die könnte ich spielen. Aber wenn ich dann nach 8 Takte oder nach 16 Takte mal mein Fill-In spiele, dann ist das vielleicht eine schöne Überraschung. Und dann kann es sein, dass diese 8 Takte lange Wiederholung eigentlich musikalisch ganz stark ist. Kann ja, auch sein, dass es nach einer Weile langweilig wird. Und das Gefühl muss ich natürlich die ganze Zeit beobachten. Bleibt es noch gut? Muss ich jetzt langsam umbauen? Oder kann ich hier bleiben? Oder muss ich was anderes tun? Leise oder vielleicht schneller oder langsam? Muss etwas passieren? Oder ist es sogar schöner, wenn ich so bleibe? Und das ist ständig in meinem Kopf, wenn ich spiele.
Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Und der Effekt von einem Fill-In ist natürlich dann viel, viel größer, als wenn man das gleich im zweiten halben Takt spielt, ne? Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Jetzt hast du schon wieder einen ganz, für mich auch ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich das Wiederholen. Das finde ich auch fast das Wichtigste, dass man irgendwie, wenn man dann, wenn es ein Solo ist, in dem man irgendein Motiv oder vielleicht eine kleine Melodie etabliert, dass man das einfach auch nicht zuletzt aus dem Grund wiederholt, dass der Zuhörende das einfach kennenlernt und versteht und wiedererkennt, ne? Wie es ja in der Popmusik im Prinzip auch ist. Und dann kann man das verschieben und kann ja jede Menge schöne Dinge damit tun, die das dann interessanter machen vielleicht, ne? Oder auch spannend halten.
Wiederholen ist unheimlich wichtig. Und die meisten Drummer können sich ja nicht wiederholen. Ich habe auch mit meinen Schülern in der Vergangenheit mal gesagt, spiel doch mal einen einfachen Drumfill und spiel dann drei Takte Groove danach und spiel der gleiche Fill dann nochmal. Die meisten können es nicht. Ist immer was nicht in Ordnung. Ne? Und dann. Und ist das dann wichtig? Ja, das ist wichtig, weil wichtig ist, dass du in der Lage bist, ein Ding zweimal zu sagen. Mit Sprache kannst du es ja. Dann müsstest du es eigentlich mit Musik auch können. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann lernst du das ziemlich schnell. Und das ist erstmal wichtig, weil oft sind meine, wenn ich so in eine längere Groove, mehrmals kleine Fill-ins mache, dann sind die Fill-ins meistens fast ähnlich. Dadurch bleibt alles atmosphärisch zueinander gehören. Wenn die Fills total anders sind, alle, dann ist das auch wieder ein bisschen chaotisch. Meine Fills sind oft ungefähr ähnlich, aber ein bisschen verändert. Und dann baut sich das langsam aus, bis es sehr viel anders wird. Aber das geht alles über langsame, aufgebaute, längere Phrasen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja. Sehe ich auch so. Und da hast du auch schon wieder einen Punkt. Ich mache was Ähnliches immer mit Schülern als Übung. Das habe ich hier nämlich auch auf meiner Liste. Ich mache es immer so, dass die einfach eine Haie treten sollen und dann entweder einen Takt oder später zwei Takte einfach irgendwas spielen sollen. Das können auch einfach am Anfang nur Viertel sein, über das Set verteilt und dann das Gleiche wiederholen. Ne? Und dann wird es immer komplexer. Und das hängt ja dann auch ganz stark mit dem Bewusstsein zusammen, was man selber beim Spielen hat. Ne? Also, dass man nicht einfach irgendwo draufhaut, sondern dass man weiß, was man tut in dem Moment und das auch wiederholen kann.
Ja, das ist ein unheimlich wichtiges Ding. Und früher habe ich natürlich auch einfach so gespielt, ja, und immer ins Blau hinein und immer anders. Und dann hatte ich vielleicht ein gutes Gefühl für das Instrument. Ich konnte technisch gesehen viele Sachen schaffen, aber gleichzeitig war es doch auch ein bisschen chaotisch alles. Und dann später habe ich mehr gelernt, dass ich habe mir Überblick bekommen. Wenn ich jetzt was spiele, und das wird auch mit den Solos, ihr habt ja gefragt, was ich für meine eigene Soli interessant fand. Und ich habe dann zwei gewählt, wir werden gleich dann auch besprechen, wo es eigentlich kein Schlagzeug-Solo gibt. Das sind einfach Stücke eigentlich.
Genau. Und
da bin ich dann auch stolz drauf, weil ich da keine Soli brauche. Das Solo ist eigentlich ziemlich billig. Das ist immer einfach. Ne? Wenn du technisch ein paar Möglichkeiten hast, die habe ich ja natürlich, von wegen, dass ich das ganze Leben geübt habe, kann ich ja immer, wenn ich will, gleich was spielen. Das ist ja nicht so ein Problem. Und ich kann auch, weil ich natürlich einigermaßen gut Schlagzeug spielen kann, immer ein paar Leute beeindrucken damit, wenn ich will. Ich kann sehr schnell, sehr laut eventuell. Aber was ich selber wichtig finde, ist, dass ich eine Story erzählen kann, und wenn ich es schaffe, dass ich dazu nicht unbedingt ein Drum-Solo benutzen muss, dann bin ich sehr stolz auf mich selbst, weil dann denke ich, shit, das habe ich gut gemacht, irgendwie. Schöner Aufbau, und dann werden wir gleich dann auch besprechen, was da genau los ist. Und aber das, ich denke also viel größer als früher. Früher habe ich gedacht, ich bin jetzt in Takt 1, muss gleich nach Takt 2, wie gehe ich da hin? Mache ich einen Fill oder Und jetzt denke ich viel größer.
Felix wollte was sagen, aber darf ich ganz kurz noch dazwischen grätschen? Ja. Weil das ist ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe und wollte ich da eigentlich erwähnen bei den Solo-Formen, ne? Was René gerade gesagt hat, wir werden ja auf seine Soli dann später eingehen, aber das ist noch ein wesentlicher Unterschied, finde ich, so ein durchkomponiertes Solo als Solo-Art, also wie ein Musikstück im Vergleich zu so einem improvisierten Solo. Einfach, das wollte ich noch kurz dazu losgeworden sein.
Ja.
Dazu gäbe es natürlich auch noch das ausnotierte Solo, ne? Also zum Beispiel das Black Page Solo als Beispiel dafür, was komplett auskomponiert wäre. Das wäre dann nochmal eine Ebene drüber. Was ich ganz wichtig finde, René, bei dem, was du sagst, dieses Bigger Picture zu haben, das ist ja oft gar nicht so einfach. Und das ist gerade, wenn man viel übt und viel sich mit dem Schlagzeug so im Detail beschäftigt, also mit Licks, mit Figuren, mit dem Rhythmusalphabet, mit all diesen Tools, die wir haben, um schlagzeugerisch besser zu werden, verliert man ja oft dieses größere Bild von dem, was man eigentlich ausdrücken will. Und ich finde da immer den Vergleich ganz gut, wenn man sich andere Instrumentalisten anhört bei Soli. Natürlich, der Michael hat das gerade schon richtig gesagt, da ist meistens ein Soli über Musik, aber wenn man einfach nur das Beispiel nimmt von Bohemian Rhapsody, als Beispiel, was glaube ich fast jeder kennt, da gibt es zwei Gitarrensoli, einmal in diesem Anfangspart, der sehr ruhig und melancholisch ist, und nachher wird das ganze Stück schneller, aggressiver und dann gibt es nochmal ein Gitarrensolo. Und beide Soli sind technisch nicht so, dass man die ganze Zeit denkt, boah, was macht da Brian May gerade, was spielt er da? Das ist alles so schon natürlich sehr gut gespielt, aber es geht vor allem um die Intention, das, was in diesem Part von der Musik ausgedrückt wird, auch in dem Solo zu übernehmen. Und das, finde ich, ist so eine Sache, die ich oft vermisse bei Schlagzeugsoli. Also dass, wenn man, also es gibt selten zum Beispiel ein Schlagzeugsolo, weil es auch im ersten Moment nicht passend scheint, über ein ruhiges Stück ein Schlagzeugsolo zu spielen. Ich war jetzt am Donnerstag beim Konzert, das war das Norwegian Wind Ensemble, das ist so neue Musik, und der Schlagzeuger hat tatsächlich über eine Ballade ein Schlagzeugsolo gespielt, und das war unfassbar, also für mich unfassbar beeindruckend. Das war überhaupt nicht spektakulär, aber man hat sofort gemerkt, er weiß, was er in diesem Moment ausdrücken will. Er will nicht sich darstellen, sondern er will Teil von dieser Musik sein. Und das ist so eine Sache, die man oft vergisst. Und ich glaube, das wäre meine These, und da wäre ich gespannt, was ihr dazu sagt, dass wenn man das im Hinterkopf auch hat, dieses ich will nicht mich ausdrücken, sondern ich will Teil von der Musik sein, sind manche Sachen auch einfacher in dem Sinne, dass man nicht unter dem Druck steht, sich beweisen zu müssen in dem Moment.
Absolut. Aber ein Ding musst du nicht vergessen. Wenn du, Micha hat gerade schon gesagt, wenn du in einer Karnevalsband spielst, dann kannst du ja kein Schlagzeug, dann gibt es keine Schlagzeug-Soli. Und wenn du in einer Partyband spielst, dann gibt es Schlagzeug-Soli vielleicht am Ende der Abend, wo dann noch Kicks in der Band sind, weil es muss ja noch mehr und extravagant muss es sein. Aber wenn du ein ganz melodisches Schlagzeug-Soli spielen möchtest in einer Ballade, dann brauchst du auch ein
dann
Publikum,
ist das gefragt,
was Zuhörerpublikum ist. Und Dann geht das vielleicht. Und wahrscheinlich warst du ja auch auf einem Konzert, wo Leute vielleicht gesessen, nicht im Stande.
Genau, ja.
Dann muss die Atmosphäre auch stimmen, alles. Dann geht sowas. Ja, absolut. Aber nee, klar. Und das, worum es geht, ist natürlich, was du, wenn du ein Schlagzeug-Solo spielst, ist, was du denkst, ist sehr wichtig. Und wenn du denkst, ich muss was Besonderes spielen jetzt und ich muss die Leute überbauen mit Virtuosität, dann ist schon klar, was du eigentlich vorhast. Dann muss alles schnell, technisch komplex. Und das geht natürlich nach. Dann bist du in 3 Takte, hast du alles erzählt, was du kannst eigentlich. 4 Takte, na, vielleicht schaffst du noch 6 oder 10. Aber dann bist du eigentlich mit Sport beschäftigt und nicht mit Spielen. Aber das ist natürlich ein Kopfding. Du bist ja dann so aufgeregt und du denkst, ich muss unbedingt was Besonderes machen. Dann denkst du schon nicht mehr über Musik, dann denkst du nach über, ja, wie du dich präsentieren solltest. Was eigentlich wichtiger ist, was habe ich dann eigentlich zu vermitteln? Was kann ich ein schönes Stück Musik aufbauen? Und dann heißt das, das läuft über Zuhörer. Du musst dich selbst zuhören. Die meisten machen es nicht. Die meisten denken, wenn die spielen. Ich muss noch mehr, ich muss noch schneller, ich muss heftiger, ich muss meine Arme bewegen. Die Leute müssen alles sehen. Alles läuft über Sehen. Und wenn du gut bist und relaxed bist, dann geht fast nichts mehr um Sehen, dann geht alles um Hören.
Absolut, absolut. Das ist so wichtig, was du sagst. Das ist, also weil man das wirklich so oft einfach nicht begreift oder viele nicht begreifen, dass es geht darum zu hören und zu wissen, was man spielt, in dem Sinne, dass man diese Position verlässt, ich will jetzt nix spielen. Das war auch so im Vorgespräch mit Micha so die Frage, wie kann man sich ein Vokabular aufbauen, dass man eben in der Lage ist, nicht mehr einfach nur diese unterschiedlichen Licks abzufeuern, sondern mit denen in dem Moment wirklich etwas ausdrücken zu können. Und das ist so wichtig.
Ja, ich glaube, vor allen Dingen auch, was René gesagt hat, dass man eben, oder ich sehe das bei vielen Schülerinnen und Schülern von mir, dass die dann immer an ihrer Leistungsgrenze spielen, wenn die die Aufgabe haben, ein Schlagzeug-Solo zu spielen. Und das bedeutet, sie müssen immer drüber nachdenken, was sie spielen. Und das ist ja eigentlich schon, dann ist es schon vorbei, weil sie eben nicht aufhören können zu denken oder sich auf Intuition dann verlassen können, musikalisch. Ne, sondern sie sind dann dabei zu denken, oh, wie ging jetzt nochmal dieses Lick von der Koordination, und dann ist es eigentlich schon Quatsch. Das heißt, meiner Meinung nach muss man dieses Vokabular möglichst groß aufbauen und abrufbereit haben, aber man muss halt immer so deutlich unter der Leistungsgrenze spielen, dass man halt, und da muss ich mich selber sehr oft auch an die eigene Nase fassen, immer wieder, dass man einfach damit nicht beschäftigt ist, mit dem, was man gerade spielt.
Das Ding ist natürlich, wenn du spielst, und dann brauchst du, man benutzt Licks, weil das die Sachen sind, das sind ja die kleinen Phrasen, die automatisch aus die Hände rollen, und da fühlt man sich bequem dabei. Und oft sind die so gut trainiert auch, dass die auch teilweise virtuos sind, und ja, die werden dann gerne benutzt. Aber das ist wieder diese Schiene von Denken und nicht von Hören. Hören heißt eigentlich Gefühl. Und hören heißt eigentlich, ich spiele was und ich höre mich selbst zu. Manchmal bin ich habe früher zu Hause beim Üben, habe ich versucht, einfach weiterzuspielen und quasi auszutreten und quasi nachzudenken, kann ich neben mich selbst stehen und einfach mal gucken, was ich da alles mache. Und manchmal bist du so irgendwie fast im Trance, und dann kannst du sowas. Und dann bist du in dem Moment ein bisschen richtig Zuhörer von dem, was du spielst. Und dann hörst du auf einmal kommen auf einmal viele Ideen hoch. Weil du total in der Ruhe bist und nur hörst, auf was gespielt wurde. Und nicht denkst, über was du spielen musst noch. Das ist so
wichtig. Genau.
Und auf die Bühne, wenn es ein Publikum gibt, musst du das eigentlich auch probieren, aber weil du unsicher bist, kannst du es nicht. Und wenn du mit dir selbst irgendwie im Klaren kommst und sagen kannst, okay, ist mir eigentlich wurscht, was die Leute davon halten, ich will einfach, zu Hause klappt es ja immer, ich will jetzt auch mal in die totale Ruhe in mich selbst sein, und vielleicht geht es im Arsch und dann haben wir Pech gehabt, aber vielleicht klappt es auch. Dann wirst du sehen, dass es oft auch klappt. Ich habe zum Beispiel, was ich mich erinnere, ich habe natürlich, als ich Sonor Endorser wurde in 1990 oder so, dann habe ich von Sonor auch mehrmals die Möglichkeit bekommen, Kliniktours zu machen in Deutschland und auch ein paar Mal im Ausland. Ich habe viele Kliniks gemacht, und dann habe ich gelernt, über längere Zeit langsam mehr und mehr einfach mich selbst zu spielen. Und das heißt, die Ruhe aufzubewahren und Sachen mal gut vorbereitet und einfach gedacht, was ich zu Hause gemacht habe, hat immer gut funktioniert, und das muss ich jetzt auf die Bühne bringen. Und bleib bei die Story und lass dich nicht, fange ich dann mit die Licks, spiel deine Story. Und dann war ich mal in Koblenz auf der Drum Meeting, und da war auch der Dom Formularo, und da haben wir miteinander gesprochen, und dann erkannte mich noch nicht, und dann habe ich hat er gefragt, wer ich bin, habe ich gesagt, aus Holland, und ich habe in Deutschland viel gespielt mit meiner Band Blobby damals, und deswegen wurde ich dann langsam eingeladen, um Endorser für Sonor zu werden, und jetzt gibt es auch manchmal Clinics, und jetzt darf ich sogar hier spielen, und dann habe ich gesagt, dass ich tierisch nervös war für morgen, der Tag später, und dann hat er mich gefragt, aber warum bist du dann nervös? Willst du dann kämpfen gegen die anderen Schlagzeuger? Ist es ein Wettbewerb für dich? Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht wohl ein bisschen, aber ja, shit, warum denn eigentlich? Ja. Er hat gesagt, wahrscheinlich bist du eingeladen, weil du gut bist, oder? Ja, vielleicht. Und dann hat er gemerkt, okay, der ist noch total unsicher, der René, aber der hat mich irgendwie sicherer gemacht. Er hat gesagt, du musst einfach dein Ding tun. Du bist ja gefragt worden, weil du gut bist, sonst würdest du nicht eingeladen sein. Ich spiel dann auch morgen dein Ding, ich spiel nicht was anderes. Und habe ich nachts im Bett habe ich nachgedacht, ja, ich muss nicht probieren, was Dave Eggers spielt, auch zu spielen. Oder was Simon Phillips spielt, auch zu spielen. Ich muss mein Ding spielen. Und dann wurde die Antwort auch einfach. Weil ich habe gedacht, ja, was ich die letzte Woche gemacht habe, ist eigentlich mich mental darauf vorzubereiten. Ich habe geübt, ja, das also muss ich morgen spielen. Dann habe ich das, einen Tag später habe ich auch gedacht, okay, lass alles einfach los und ich spiele einfach nur das, was mein Plan war. Und dann war das auch eigentlich ziemlich gut. Nachher war ich auch selber sehr zufrieden, Standing Ovation. Und da habe ich gelernt, habe ich gedacht, okay, bleib bei dir selbst und spiel nicht jemand anders und mach überhaupt keinen Wettbewerb.
Ja. Und ich kann dir sagen, dass das absolut funktioniert hat, weil ich genau an dem Tag im Publikum war. Das ist der Tag, wo ich da war und dich das erste Mal gesehen habe, bei diesem Drummers Meeting in Koblenz.
Okay.
Da war ich mit meinem Schlagzeuglehrer damals da und habe das gesehen. Und das war absolut beeindruckend, weil da auch, das war, wenn ich das richtig erinnere, auch der Auftritt, wo du dann auch mit den Händen auf dem Schlagzeug gespielt hast, was da kaum jemand anders gemacht hat. Das war für mich damals komplett beeindruckend und hat ganz viel bei mir verändert, tatsächlich. Und ja.
Ich habe dreimal so gespielt, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es in 94 oder so, der letzte Mal.
Genau, 94 oder 95, ja. Also auf jeden Fall Wahnsinn.
Ja, danke. Und dann war es auch so, dass ich in die Periode habe ich ganz viel versucht, sehr melodisch zu spielen auf meinem Drumset. Und sehr viel auf Wärme und auf Gefühl. Denn, davor hatte ich die Jahre gehabt, dass ich Blowbeat-Drummer war, Rock-Drummer, Pop-Rock-Drummer. Und jetzt war ich auf einmal Clinician. Jetzt war ich Clinician und wollte ich als Clinician dann auch das Schlagzeug zeigen auf eine Art, der nicht jeder macht. Und dann habe ich auch sehr bewusst gesucht nach Melodie und nach auch irgendwie nach Harmonie. Ist schwierig zu erklären, was ich mit Harmonie meine, aber wir haben ja eigentlich ein Instrument, wo man immer vier Instrumente gleichzeitig bedienen kann. Ja. Und die müssen ja in ein bestimmtes Verhältnis stehen miteinander. Und wenn du links unheimlich leise spielst und rechts sehr laut, ist das total anders als umgekehrt, mit links laut und rechts leise. Also wir machen eigentlich Soundatmosphären mit Balance die ganze Zeit. Und das meine ich mit Harmonie. Und mit Melodie ist natürlich klar, was ich meine. Und da habe ich sehr viel auf fokussiert. Und das habe ich dann in Koblenz 94 versucht zu spielen. Das ist dann auch sehr gut angekommen. Und dann war auch Simon Phillips danach auch ganz begeistert. Und da haben wir noch lange, paar Monate lang regelmäßig Kontakt gehabt. Über Fax lief das damals noch.
Da müssen wir nachher auf jeden Fall weiter drüber sprechen, würde ich sagen, vor allem auch im zweiten Teil, damit wir da auch noch so diese Sachen noch aufheben können.
Ja.
Micha, die Frage war jetzt noch an dich so ein bisschen, was hättest du für Konzepte für Leute, die jetzt so Soli üben wollen? Du hattest dir da so ein bisschen Gedanken gemacht zu.
Ja, also ich habe das ja als ich mein Buch Groove Workout geschrieben habe, wo René ja netterweise auch mal so ein paar Sätze mir zu verfasst hat, da habe ich da schon angefangen, mir Gedanken drüber zu machen und es wurde aber jetzt auch schon ganz viel gesagt, aber ich kann ja nochmal so zusammenfassen, was so meine Übeideen für Improvisieren und Solo wären. Also eine Übung ist die wir vorhin schon erwähnt haben, die René auch ähnlich erwähnt hatte, mit zum Beispiel Haie treten und etwas spielen ein oder zwei Takte lang und das gleiche wiederholen, also einfach so für das sich selber zuhören und das Bewusstsein beim Spielen und auch den Skill Pattern wiederholen zu können. Das gleiche kann man dann auch, finde ich, super noch mit Verschieben machen, also dass man übt, das gleiche Pattern um ein Achtel oder ein Viertel oder ein Sechzehntel zu verschieben. Haben wir auch in dem Steve Gadd Podcast drüber gesprochen. Der macht das auch immer sehr gerne mit so Rudiment Phrasen, die er dann um eine Achtel verschiebt oder eine Viertel. Kann man übrigens auch, finde ich, schon allein super mit nur Klatschen üben. Also braucht man gar nicht unbedingt das Schlagzeug für. Ist oft schon schwierig genug, so ein rhythmisches Pattern dann um eine Sechzehntel zu verschieben und dabei Viertel zu zählen oder so. Da kann man ganz, ganz viel machen. Dann solche Sachen wie sich selber zu begrenzen durch das Instrumentarium, also zum Beispiel ein Solo nur auf der Snare zu spielen oder mal nur mit Snare, Bass, Hi-Hat einfach mal so die Set, die 17 Toms mal abbauen und gucken, was dann so passiert. Grundsätzlich glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass man ein großes rhythmisches Vokabular einfach so internalisiert hat. Also sprich, sich im Prinzip das Rhythmusalphabet angucken und versuchen, das in verschiedenen Formen aufs Set zu übertragen und das auch abrufbereit zu haben. Ne? Weil viele sind auch da sehr begrenzt. Das fällt immer auf, wenn man dann auch Schüler und Schülerinnen sagt, jetzt spiel doch mal oder klatsch mal irgendeinen Rhythmus und jetzt klatsch noch mal einen anderen und jetzt klatsch noch mal einen dritten. Dann ist oft beim dritten Mal schon wieder der erste Rhythmus. Also das einfach so, anstatt jetzt viele Licks zu üben, dass man eher so dieses Rhythmusvokabular erweitert und trainiert, um das dann eben, wenn man soliert, natürlich nicht bewusst drüber nachzudenken im besten Fall, sondern das dann abrufen zu können. So grundsätzlich sich viel Inspiration holen, finde ich immer, bringt ganz, ganz viel. Zum Beispiel jetzt diesen Podcast zu machen, hat mich jetzt schon total inspiriert. Oder auf Konzerte zu gehen, viel besser als YouTube-Videos zu gucken oder natürlich auch Musik zu hören. Ist eine großartige Sache. Dann kann man sich, wenn es um so eine Solo-Komposition zum... Ja? Ja, unbedingt, unbedingt.
Man muss ja Fantasie entwickeln. Und kannst du entwickeln, wenn du viel hörst, kriegst du immer mehr Fantasie. Und wenn du in verschiedenen Musikstilrichtungen spielen lernst, kriegst du mehr Fantasie. Ich habe ja Klassik studiert, habe natürlich klassische Musik gehört. Ich habe Jazz probiert und höre noch immer Jazz, bin aber kein richtiger Jazz-Drummer, aber weiß wohl einiges davon. Und ich habe natürlich Pop und Fusion und Weltmusik, habe ich alles probiert. Ich bin relativ breit und mein Spezialismus ist geworden, was man an meinen Spielen hören kann. Das bin ich. Aber es ist dieser Mix von alles, was ich in der Vergangenheit gehört und gesehen habe. Und ich wollte noch ein Ding sagen, was immer wenn ich spiele, spiele ich nicht alleine. Und das ist sehr wichtig. Ich spiele nicht mehr alleine seit 30 Jahren. Ich bin immer, wenn ich spiele, höre ich auch was anderes. Das heißt, ich spiele Drums, aber ich höre auch eine Band. Oder ich spiele ein Snare-Drum-Solo, aber ich höre eine bestimmte Atmosphäre. Vielleicht höre ich, dass ich eigentlich Saxophonist bin und dass ich Saxophon auf meine Trommel spiele. Und wenn ich das versuche, dann spiele ich das wahrscheinlich mit Wirbel. Aber ich denke, das ist eigentlich Saxophon oder Bläser. Ne? Und andere Mal vielleicht höre ich Gitarre, Rhythmengitarre und dann bin ich das und dann spiele ich mit meinen Drums einen Beat dazu vielleicht, aber ich spiele nie alleine, nie.
Ja, super, das ist super spannend.
Und der Clip-Track könnte auch irgendwie mehr als nur pack, ne? Es ist aber ich höre eigentlich und dann kommt das dazu und dann denke ich, ja, schöne Packung. Gitarre, Riff, Click-Track und ich.
Super inspirierend.
Super geil. Vielleicht eine ganz kurze Sache, weil das gerade so gut passt dazu. Auch gerade für Schüler, die noch nicht so versiert sind am Schlagzeug, finde ich, ist immer eine gute Sache, um mit denen überhaupt so in Solo-Drumming einzusteigen, ist tatsächlich zum Stück zu spielen. Also ein Lied zu hören und zu sagen, spiel doch einfach mal zu dem Refrain und versuch jetzt nicht den Rhythmus zu spielen, sondern versuch das mal mitzuspielen irgendwie an den Trommeln. Und das aufzunehmen und dann sich anzuhören und zu merken, guck mal, das sind jetzt überhaupt keine Licks, sondern du spielst jetzt gerade Melodien dazu und du spielst zu dem Lied dazu.
Ja.
Und das ist genau das, was du machst. Und es ist, glaube ich, für viele schwer, das so zu abstrahieren, was du über Jahre schaffst, dann auch das alles noch so da zusammenzuhören. Das ist dann die Meisterschaft dabei. Aber das geht auch, wenn man einfach zum Lied einfach mal dazu spielt und sagt, spiel mal dazu.
Ja, klar.
Und das kann erhellend sein. Ne? Also das ersetzt nicht das ganze Üben im Endeffekt. Das darf man nie denken. Aber trotzdem.
Man muss auch nicht nur das alleine machen. Es sind ja natürlich so viele, ganz viele Sachen, die man üben könnte und sollte eigentlich. Und aber ganz viel Musik hören und viele Drummer gesehen haben, ist natürlich ein Vorteil für mich jetzt. Und wenn du nur zu Hause als Amateurdrummer nur Drumset übst und mit dem Klicktrack auf dem Kopf, dann kommen wenig Ideen. Wir haben auf der Musikhochschule oft Leute gehabt, die dann Aufnahmeprüfung machten und die konnten dann zum Beispiel alles von Red Hot Chili Peppers spielen, aber andere Bands kannten die nicht. Ja, dann ist doch ein großes Problem da. Dann gibt es da wenig Möglichkeiten, um atmosphärisch auf einmal in eine andere Straße reinzugehen. Nee, es geht nur mit Red Hot Chili Peppers und dieser Art. Und das ist ein Ding. Wenn jemand sich musikalisch verbessert, muss er auch mehr hören und mehr verschiedene Stilistiken probieren zu verstehen und selber ausprobieren.
Ja, und auch, glaube ich, wenn man viele Stilistiken selber gespielt hat oder verschiedene, dann hilft das natürlich auch nochmal. Ich wollte nochmal zu Felix, weil das lag mir gerade so auf der Zunge dazu, zu dem Hinweis mit den Melodien. Da gibt es nämlich ein ganz tolles Video von René, von Sonor, glaube ich, ne, was jetzt kürzlich erschienen ist, wo du zeigst, wie du so Melodien umsetzt. Das sollten wir auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ja. Und da ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der das eben auch beinhaltet, was du gerade gesagt hast, diese Artikulation oder auch diese Tonlängen versuchen zu verändern am Set, ne? Mit einem Bassroll oder mit einem abgestoppten Becken oder...
Der Länge von Töne wird selten bewusst gespielt vom Drummer.
Ja,
und,
genau.
Also die meisten spielen laut und leise natürlich, Dynamik. Die meisten spielen auch Tempo natürlich bewusst. Das ist sehr viel trainiert. Aber wenn es melodischer wird, dann wird laut und leise meistens nicht so deutlich angesetzt. Ein bisschen ist es da, aber Dynamik, da ist viel zu lernen. Aber Tonlänge, wie lang ein Ton ist, das ist meistens noch total unbewusst. Und wenn du dir da mehr bewusst wirst, kann das sein, dass du unheimlich viel mehr sagen kannst.
Absolut. Ja, sonst habe ich eigentlich nur noch...
Und
ja,
das Bewusstsein, dass eine Melodie in eine bestimmte Richtung geht. Wenn die geht da-du-du-du-du und du willst auf Schlagzeug ba-du-du-du-du spielen, dann fängst du an mit Snare Drum und du gehst runter. Aber wenn es umgekehrt ist, musst du auch umgekehrt spielen. Aber sehr viele haben das Bewusstsein auch noch nicht entwickelt. Also du musst, eine Melodie geht in eine bestimmte Richtung und du musst versuchen, irgendwie mit dieser Melodie mitzugehen. Also wenn ich... Das ist das Beispiel aus das Video. Da folge ich einfach die Melodie. Und wenn die Melodie runtergeht, gehe ich auch runter. Und wenn die hochgeht, gehe ich auch hoch.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, der aber auch nicht ganz, also da muss man ja schon auch ein bisschen für üben und auch vor allen Dingen, was ich in dem Video auch sehr interessant fand, da hast du ja auch diese drei Dynamikstufen, die du da benutzt, dann für diese Melodie, also das ist was bei mir oft in Vergessenheit gerät, habe ich dann wieder gemerkt, als ich dieses Video gesehen habe, dass ich dann immer versuche zu trainieren, eine sehr leise und eine sehr laute Stufe zu haben, aber auch so dieses Decrescendo, Crescendo und auch die Bereiche dazwischen, ne, dass man da auch, da kann man so viel machen, aber das ist auch wirklich, finde ich, harte Arbeit, das so abrufbereit zu haben, aber es lohnt sich total.
Viele Leute machen Dynamik auch mit Kraft, spielen einfach laut für einen lauten Not und leise für einen leisen Not. Ich nicht, ich bewege anders. Große Bewegung ist automatisch laut und kleine Bewegung ist automatisch leise. Und da ist auch vieles nicht in Ordnung bei Amateuren, dass alles auf Kraft geht und dann wird es auch steif und dann klingt es auch nicht so schön. Das Ding Bewegung ist verdammt wichtig und habe ich auch später erst gelernt und es hat auch lange gedauert, bevor ich das gut gesehen habe bei Schülern. Ich denke, das sehe ich erst seit 20 Jahren, 25 Jahren, obwohl ich schon 50 Jahre unterrichte fast. Ne? Also Bewegung ist alles bestimmend für, wie du klingst.
Absolut, also das ist was ich selber auch, aber wirklich erst sehr spät beigebracht bekommen habe, so Geschichten wie ein Upstroke zu spielen vor einem Akzent und solche Sachen. Das ist, glaube ich, also in der Zeit, als ich angefangen habe zu spielen, war das irgendwie kein Thema. Da gab es Handgelenkschläge und Double Strokes, aber sonst wurde das nicht so richtig gelehrt. Und das ist dann, weiß ich nicht, bei mir war das dann erst so mit Mitte 20, dass ich am Drummers Focus dann, da war da ein großer, wurde da viel Wert drauf gelegt auf so eine Level-Technik. Und das hat mich komplett umgekrempelt. Also das ist ja nicht nur was dann Klang angeht, aber auch überhaupt natürlich auch Geschwindigkeit und Entspanntheit und Sound und so. Ne? Also es ist einfach, ist ja klar. Sonst hätte ich jetzt nur noch den Punkt, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, das finde ich jedenfalls immer ein tolles Tool, dass man sich so oft wie möglich einfach selber aufnimmt, sei es jetzt auch mal bei einem Konzert oder auch wenn man so ein Solo übt im Proberaum und sich das mit Abstand nochmal anhört und guckt, ist das jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wären so die Tools, die ich so auf meiner Liste
Ja, was du alles gesagt hast, ja, du bist ja selber auch Lehrer und hast ja Bücher geschrieben, du weißt, wovon du redest. Und du auch, Felix, ich höre, dass ihr beide viel Ahnung habt. Ich habe auch wenig dazu extra zu vermitteln. Vielleicht noch ein Ding, was ich viel gemacht habe mit meinen Schülern, damit bin ich schon angefangen, als ich in Arnheim auf der Musikhochschule tätig wurde. Jetzt rede ich von 1987. Dann habe ich gleich, um Kreativität bei Drummer zu entwickeln, habe ich Solo-Aufgaben ausgedacht, wo immer eine Beschränkung dabei war. Immer war etwas nicht erlaubt oder musste unbedingt etwas.
Ja.
Das ist immer ein Problem dann. Und wenn du frei Solo spielst, ja, dann spielst du fast immer deine Licks. Aber wenn du ein Ding unbedingt musst, dann kannst du deine Licks nicht mehr anwenden. Dann musst du was Neues ausdenken. Das hat sehr gut funktioniert. Und vor ein paar Monaten habe ich es noch immer benutzt. Also die Idee ist eigentlich gut. Und da gibt es Ideen wie zum Beispiel, was ich viel benutzt habe, ist jemand zu fragen bei einer Aufnahmeprüfung, wenn er was gespielt hat, will ich natürlich auch wissen, was er nicht vorbereitet, ohne Vorbereitung kann. Ob er dann nichts mehr kann oder ein bisschen was kann oder sogar ziemlich gut was kann. Eine Aufgabe wäre dann sehr oft, kannst du mal kurz ungefähr eine Minute Drum-Solo spielen, wobei ich das Gefühl bekomme, dass es einen Anfang hat und auch ein musikalisches Ende. Und das ganze Ding ist nie Tempo oder Puls. Und dann ist natürlich eine gefährliche Frage, eine gemeine Frage. Also kein Puls, kein Tempo. Und dann auf einmal ist das, was das Instrument so eigentlich für gemacht worden ist, für Tempo und Groove, ist nicht erlaubt. Da musst du andere Sachen spielen, musst du Sound spielen, Klänge. Da musst du mit laut und leise, da musst du mit lange und kurz und mit hoch und tief und mit, denk dir was aus, aber lieber kein Tempo. Und dann sieht man das, wenn ich das als Hausaufgabe mitgebe für jemand, bereite dich für nächste Woche vor, dann kommen die nach einer Woche mit einer Idee, die vorher nicht hatten. Dann habe ich schon was gelernt. Manchmal kommen die 2, 3 Ideen. Okay. Und irgendwie fand ich diese Aufgaben immer eigentlich sehr gut. Eine andere Idee ist zum Beispiel, spiel ein Solo, das 4 Teile hat. Und das erste Teil hat deine rechte Hand, vielleicht Reitbecken, ein Ostinato. Die anderen 3 dürfen improvisieren. Dann geht das langsam über in eine andere Hand, der macht dann das Ostinato, dann die anderen 3 und dann Bassdrum und dann Hi-Hat. Verdammt schwierig, weil wenn du mit links ein Ostinato spielen musst, das ist total heftig. Oder wenn die Bassdrum Ostinato geht, das ist bekannter, das klappt. Ne? Normalerweise hast du ja schon mal geübt. Boom, boom, boom. Ja. Aber die anderen 3 Teile, da musst du wieder nachdenken, ausprobieren. Und das ist genau, wo man lernt, wo du ein Problem versuchst zu lösen. Und so habe ich etwa 15 verschiedene Aufgaben ausgedacht in der Vergangenheit oder 20, wo immer eine Beschränkung da ist oder immer eine Aufgabe da ist. Und das hat auch manchmal sehr gut geholfen.
Ja, das ist super. Ne? Also das ist nochmal eine Erweiterung von dem, ich habe das ja vorhin nur gesagt, mit Instrumente zum Beispiel sich begrenzen, ne? Aber diese Begrenzung auch in diesen ganzen Parametern, die man zur Verfügung hat, ne? Sei es Dynamik oder Instrumentierung oder Notenwerte, dass man sagt, man hat jetzt nur Achtel und man geht nur über Dynamik oder ne, genau, da sich
nur Achsel
Aufgaben zu stellen. Genau,
zum Fang Beispiel. An mit langsam und nur schneller werden. Wenn du denkst, kann nicht mehr schneller, ist Ende.
Ja, und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich speziell auch nochmal eine super Idee, nämlich einfach zu sagen, wirklich ohne Time und Puls, das ist glaube ich, was, wo man richtig dann erstmal zu knapsen hat, weil man es einfach gar nicht gewohnt ist. Ja. Weil man eigentlich immer das Gegenteil übt.
Ja.
Das schreibe ich mir auch nochmal auf.
aber wirklich, weißt du, als ich es selber probiert habe zu Hause, konnte ich auch nicht gleich das. Ne? Die Idee zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, fang an und wird immer schneller, bis du Maximum erreicht hast. Der erste Versuch war nach 10 Sekunden fertig. Da habe ich gedacht, Schlagzeugsolo dauert doch immer länger als 10 Sekunden. Ich muss das auch eine Minute schaffen irgendwie. Und dann kamen nach einer Weile gute Ideen. Umgekehrt natürlich auch immer langsamer werden und nicht langweiliger. Aber langsamer lang, bis es am Ende stillsteht. Und nach ein paar Versuchen kamen immer bessere Ideen. Und die Dinger, glaube ich, die benutze ich ständig heutzutage, weil in meinen Soli kann ich deutlich langsamer werden und ohne langweilig zu werden, verzögern und verschnellen, lange durchziehen. Ich kann länger in einer Atmosphäre hängen bleiben. Und das habe ich mit diesen kleinen, einfachen Aufgaben, glaube ich, gelernt in der Vergangenheit.
Hast du diese Aufgabenstellung, könnten wir die vielleicht in die Shownotes packen? Wäre das möglich? Oder
ja.
Ob du die irgendwo findest, also nicht jetzt, sondern wenn du die irgendwo findest, dass wir die vielleicht in die Shownotes packen könnten, das wäre natürlich super, weil es super spannend wäre.
Ich habe ein Drumbuch mit Andy zusammengeschrieben, zweimal. Das erste Buch stehen, glaube ich.
Drum is Adoration.
Stehen, glaube ich, zehn Beispiele. Ja, klar, aber blöd ist, ich mach das so in meinem Studium, wenn ich mit Leuten arbeite. Sein Problem ist, er kann ja nicht ohne Tempo spielen. Dann kommt das so raus. Mach mal für nächste Woche ein Solo und dann bereite dich mal vor, dass du das in einer Woche einigermaßen kannst. Sowas.
Das ist trotzdem ein super Stichwort, weil wir gehen, glaube ich, jetzt so langsam zum Ende von dem ersten Part.
Ja,
würde ich auch denken.
Vielleicht noch eine kleine Idee von mir zu dieser Geschichte mit Pausen und bestimmte Abschnitte spielen. Da gibt es ja so diese alte Regel, und das ist ja, entspricht auch ein bisschen dem, was du vorhin gesagt hast, René, dass man immer Melodien am Schlagzeug spielt, die auch so lange sind, wie man selber eine Melodie singen oder sprechen kann. Sprich, die limitiert sind von dem Atem, den man hat, wie beispielsweise auch ein Saxophonist spielt. Und das Aufbrechen von dem ist natürlich dann auch wieder das Interessante am Schlagzeug, nämlich einen durchgehenden Rhythmus zu spielen. Und genau diese Eingrenzung von der Sprachlänge quasi zu überbrücken. Aber das ist auch eine gute Idee, das, was du auch gesagt hast, Melodien zu sprechen und die dann so nachzuspielen, genau in dieser Länge. Die ganze Expertise, die ihr beiden habt, die hört man natürlich sofort, und das liegt natürlich auch daran, dass hier beides Buchautoren sind, nämlich einmal der Micha Fromm, der schon mittlerweile 2 Bücher geschrieben hat. Jetzt das letzte ist das
Silent Drum Practice.
Silent Drum Practice, genau. Das findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes, ein Link dazu. Ist ein Buch, was ich absolut empfehlen kann. Das kann ich nicht nur deswegen sagen, weil ich den Micha gut kenne, sondern weil ich auch so ein bisschen bei der Vorbereitung immer mal wieder reinlesen durfte und wir da auch drüber diskutiert haben und gesprochen haben, was da reingehören könnte und was nicht. Und ich durfte da an der einen oder anderen Stelle sogar die ein oder andere Inspiration mit reingeben und finde das Buch einfach wirklich absolut lesenswert und kaufenswert, weil es eben über das normale Schlagzeugbuch hinausgeht mit einfachen Licks und Übungen. Also eine absolute Empfehlung auch für Schlagzeug-Solo-Vorbereitung, genau in diesem Kontext. Und ja, René?
Nee, ich höre weiter.
Achso, und dasselbe gilt natürlich auch für das tolle Buch von René und Andy Gillmann, Drummer's Inspiration. Da gibt es mittlerweile die zweite Version von. In der zweiten Version könnte auch sein, dass sogar diese Aufgaben drinstehen. Müsste ich mal reingucken. Das Buch ist auch absolut kaufenswert, finde ich. Also das ist ein Buch, die erste Version, die mich sehr lange schon begleitet, weil ich beim Andy auch studiert habe. Und das ist ein Buch, wo ganz viele Ideen, die jetzt hier auch gerade vorkamen, drin aufgeführt werden und weitergeführt werden und ausgeführt werden. Also beides Bücher, die man sich angucken sollte, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, die Links dazu.
Absolut. Also vielen Dank, Felix, dir. Und muss ich auch nochmal unterstreichen, Drummer's Inspiration ist ein ganz tolles Buch, das ich auch schon 2006 hatte, als ich beim Andy auch studiert habe, am Drummer's Institute. Ja, wann warst du da, Felix, nochmal? Ich vergesse es immer.
Ja, schon ein ganzes Stück früher. Ich glaube,
noch früher,
98, ne? Oder so. Hm, ja.
Ja, ich habe vorher noch Maschinenbau studiert. Ich habe noch so einen Umweg gemacht.
Andy war übrigens mein allererster Schüler.
Ach, witzig.
In Arnhem damals. In Arnhem meine ich natürlich, ja, auf der Hochschule.
Super Typ. Ich hätte auch noch einen externen Buchtipp, weil ich das Buch gerade lese. Und das ist nämlich von J.P. Bouvet, On Drumming heißt das Buch, über die Philosophie und Psychologie des Improvisierens. Finde ich ein ganz tolles Buch, was viele neue Anstöße auch gibt. Eher ein Textbuch mit ein paar kleinen Aufgaben auch, auf Englisch geschrieben. Aber sehr lesenswert, kann ich nur empfehlen. Können wir auch in die Shownotes packen.
Der weiß ganz genau, wovon er redet, ja.
Absolut. Ja.
Dann würde ich jetzt diesen ersten Teil abbinden.
Ja.
Bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei euch beiden, dass ihr bis hierhin mitgemacht habt. Wir machen jetzt gleich weiter nach einer kurzen Pause, würde ich sagen. Da kann man sich kurz was zu trinken holen. Ihr könnt euch lange was zu trinken holen, weil ihr müsst jetzt leider eine Woche warten, bis es weitergeht. Aber ich sage schon mal danke und danke fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, alle Informationen findet ihr in den Shownotes. Teilt diese Folge, verbreitet sie weiter. Das wäre sehr nett. In dem Sinne sage ich tschüss und ja, bis gleich quasi.
Tschüss Felix, tschüss René, bis gleich.
Okay, bis gleich.
Wie ihr bereits gehört habt, war das der erste Teil von zwei Teilen, die wir zusammen mit René zum Thema Solo-Drumming aufnehmen durften. Aber dieser kleine Einschub kommt nicht nur deswegen, sondern auch, naja, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen gab es einige Probleme mit dem Podcast. Er war sogar ein paar Tage offline und dann ist eine Folge nicht erschienen, die eigentlich erscheinen sollte. Und der Hintergrund ist, dass ich so langsam Probleme habe mit dem Webspace bei mir auf der Homepage. Was auch kein Wunder ist, bei über 200 Folgen ist so langsam der ganze Platz voll. Und für mich stellt sich nun die Frage, wie ich damit in Zukunft umgehen soll. Ich würde ganz gerne weiterhin alle Folgen jedem zur Verfügung stellen, sodass jeder auch die älteren Folgen hören kann, denn die sind durchaus interessant. Das Problem ist, dass natürlich mit weiterem Webspace auch die Kosten steigen werden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee, wie wir als Community damit vielleicht umgehen könnten. Ideen wären da zum Beispiel Werbung zu schalten, wobei das durchaus schwierig ist, auch weil ich diesen Podcast gerne unabhängig halten würde. Oder sollte ich mich bei Patreon anmelden oder vielleicht über PayPal nach der einen oder anderen Spende fragen? Ich bin mir da total unsicher. Was ich auf jeden Fall will, ist, dass dieser Podcast weiterhin in der ganzen Umfänglichkeit bestehen bleibt und auch für jeden zugänglich bleibt. Also auch für jeden, der sich einen Podcast nicht leisten kann, wenn der hinter einer Bezahlschranke wäre. Darum meine Frage an euch: Wie würdet ihr damit umgehen? Habt ihr Ideen, Vorschläge? Immer gerne her damit. Ihr seid auf jeden Fall die Allerbesten und es macht einfach so viel Spaß, mit all den Kollegen und Kolleginnen über Schlagzeug zu reden. Und ich freue mich auch jedes Mal über Nachrichten, wenn ich höre, dass dieser Podcast draußen auch wirklich so viel gehört wird. Das ist für mich tatsächlich schon eine ganz, ganz große Ehre und auch ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht. In dem Sinne wünsche ich euch in der nächsten Woche viel Spaß mit der zweiten Folge von dem Podcast zum Thema Solo Drumming mit Micha Fromm und René Kremers.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.